Als Kind und Jugendliche habe ich immer davon geträumt, auf den Bühnen zu stehen, als Sängerin, als Schauspielerin, als Moderatorin. Man hat mir immer wieder erzählt, schlag dir das aus dem Kopf, du doch nicht, weil ich galt in der Kindheit und Jugend als das, was man verhaltensgestört damals nannte. Wir sprechen hier von den 70er und 80er Jahren. Tatsächlich ist es so, dass mein Körper ständig komische Dinge macht. Das heißt, ich muss irgendwo Grimassen ziehen, mich bewegen, meine Hände verdrehen, manchmal auch Töne von mir geben.
Du hast Stand heute 19 Bücher auf dem Markt. Das ist ja der Wahnsinn. Innerhalb von 19 Jahren maximal. Du bist Coach, du stehst auf Bühnen, du hältst Keynotes und du moderierst. Was ist dein Geheimnis? Oder darf man alles jedem Seelenschrei, Idee folgen, nur weil es Spaß macht?
Oh ja, ich liebe diese Frage.
Hallo, du lebensmutiger Mensch da draußen. Bevor du mich gleich mit Daniela im Backstage-Bereich hörst, wollte ich dich über etwas sehr Wichtiges informieren. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass in dieser Folge unser Sound nicht so ganz perfekt gelungen ist. Das hat verschiedene Gründe, die lasse ich jetzt unkommentiert. Ich wollte dich nur darüber informieren, dass wir uns bemühen, dass es ab der nächsten Folge wieder besser wird. Und nun wünsche ich dir ganz viel Vergnügen mit dieser wundervollen Frau. Bleib bitte dran, auch wenn es vielleicht vom Sound nicht ganz perfekt ist. Dafür ist der Inhalt umso wertvoller.
Wir befinden uns gerade noch im Backstage-Bereich, liebe Daniela. Bevor ich dich auf die sogenannte Podcast-Bühne hole, wollte ich erstmal so ein bisschen ein kleines Geplänkel führen unter uns Frauen. Wie geht's dir heute? Wie fühlst du dich? Bist du nervös, aufgeregt? Aber ist das für dich wahrscheinlich schon ein Heimspiel, ne? So die Bühne?
Also mir macht es aber Spaß, ich mache das gerne und ich freue mich einfach drauf.
Ja, darf ich fragen, wen du heute mitgebracht hast, wenn du dir so die Bühne vorstellst und ins Publikum schaust?
Oh, wen habe ich heute mitgebracht? Also da vorne stehen meine Pferde.
Die Pferde? Ach ja,
Pferde,
genau.
Pferdekater.
Die Pferde sind deine Leidenschaft. Und wenn du dir jetzt die imaginäre Bühne vorstellst, wen hättest du gern dabei?
Menschen?
Im Publikum.
Ja, Menschen, die Speaker buchen. Also am liebsten irgendwo Unternehmer, Manager, deren Assistenzkräfte, Menschen, die Dinge mal anders angehen wollen, die sagen, ja, wir gehen auch mal mutige Themen an, auch mal Themen, die im Moment oft im Business noch zu weich sind. Mein Herzensthema ist ja das ganze Thema Selbstwert. Und ich sage auch oft, das habe ich jetzt schon mehrere Artikel zugeschrieben, unsexy, aber unverzichtbar, das Thema Selbstwert im Business. Und das ist so ein Herzensthema, was ich einfach auch noch mehr in das ganze auch in den männlichen Business-Bereich reintragen möchte. Und von daher stelle ich mir jetzt einfach mal vor, da sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Viele von denen sind sehr erfolgreich. Sie haben aber trotzdem eine Unzufriedenheit in sich. Das ist so das eine. Das andere, alle schimpfen über die Gen Z. Und wer hat sie denn erzogen? Das ist immer so eine Sache, die ich bringe. Also ich bin auch gerne bei den Unternehmern, nicht nur auf der Unternehmerseite, sondern eben auch auf der Seite, dass da Familien sind, dass da Kinder sind, dass da, ja, was auch, du siehst es in meinem Untertitel, weil Worte wirken. Im Moment ist so ein ganz, ganz großes Thema auch von mir, das ganze Thema achtsame Sprache. Wie reden wir mit unseren Kindern, wie reden wir mit uns selbst und was bewirkt das, wenn wir unachtsam mit uns selbst reden, ob laut oder in Gedanken, aber auch, was bewirkt es bei unseren Kindern? Und ein unachtsam dahergesagtes, beeil dich, sonst komme ich zu spät zur Arbeit, ist für den Erwachsenen nur schnell dahergesagt aus dem Stress heraus und kann beim Kind wirklich massive Selbstzweifel verursachen.
Mhm. Ich sehe schon, wir werden uns gleich auf der Bühne sehr verstehen. Du sagst, das ist ein unsexy Thema Selbstwert. Das ist ja interessant, dass du das sagst, aber wir gehen gleich noch ein bisschen tiefer darauf ein.
Für mich nicht, aber für viele Unternehmer ist das komplett.
Ja, verstehe.
Die wollen das nicht. Führungskräfte buchen niemanden zum Thema Selbstwert. Weder für sich selbst, weil sie geben es nur, wenn überhaupt, hinter verschlossenen Türen zu. Aber sie buchen es auch nicht für ihre Mitarbeitenden, weil sie möchten ja auch nicht ihren Mitarbeitenden implizieren, dass sie ein Selbstwertthema haben. Das ist einfach ein Thema, was im Unternehmenskontext als unglaublich unsexy angesehen wird. Deswegen, ich habe auch ein paar Bücher dazu geschrieben. Also dieses hier war ja mein 19. Buch. Es gibt ja schon ein paar mehr.
Wahnsinn, was du alles schaffst. Liebe, liebe Daniela, ich freue mich auf jeden Fall auf alle Themen, die wir gleich auf der Bühne mit dir besprechen können. Und ja, wir sind jetzt, wie gesagt, im Backstage-Bereich und es wird jetzt Zeit für die sogenannte Anmoderation. Die spiele ich dir jetzt gleich laut vor.
Auf dieser Podcast-Bühne begrüße ich eine sehr vielschichtige und kreative Persönlichkeit. Daniela Landgraf ist Autorin, Mentorin, Eventmoderatorin, Speakerin, Coach und noch vieles mehr. Ihre sehr spezielle und individuelle Besonderheit sind ihre sogenannten Special Effects. Und nicht zuletzt dafür hat sie einen ganz großen Applaus verdient. Und nun Bühne frei für Daniela Landgraf.
Voll schön. Danke.
Liebe Daniela, willkommen auf meiner Podcast-Bühne. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hier riecht alles wahrscheinlich noch nach neu. Es ist alles neu gestrichen. Es ist ein ganz, ganz neuer Podcast. Und ich freue mich für dein Vertrauen. Das habe ich im Vorgespräch gerade schon gesagt, dass du Ja gesagt hast, ohne dass es dieses Projekt überhaupt schon online gibt. Es ist nicht mein erstes Projekt, das ist jetzt mein zweiter Podcast, den ich hoste, und dieses Mal widme ich diesem Podcast Persönlichkeiten, die mich besonders erstens inspirieren und interessieren und, wie habe ich das genannt, für lebensmutige Menschen, die mehr vom Leben wollen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns ja über diese Schlagwörter, die ich irgendwo eingegeben habe, gefunden habe. Danke, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Anna, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Ich würde bei den sogenannten Special Effects vielleicht mal anfangen. Die hast du heute noch nicht erwähnt, aber vielleicht erzählst du uns, was du damit selbst meinst und genau, was ist deine besondere eigene Geschichte, was genau dieses Thema betrifft.
Ich fange ein bisschen in der Kindheit an. Als Kind und Jugendliche habe ich immer davon geträumt, auf den Bühnen zu stehen, als Sängerin, als Schauspielerin, als Moderatorin. Und das war aber aus Sicht meiner Eltern und der Erwachsenen, die mich damals so kannten, völlig absurd. Und man hat mir immer wieder erzählt, schlag dir das aus dem Kopf, du doch nicht, weil ich galt in der Kindheit und Jugend als das, was man verhaltensgestört damals nannte. Wir sprechen ja von den 70er und 80er Jahren. Und tatsächlich ist es so, dass mein Körper ständig komische Dinge macht. Das heißt, ich muss irgendwo Grimassen ziehen, mich bewegen, meine Hände verdrehen, manchmal auch Töne von mir geben. Das, was du heute siehst, ist nur noch ein Bruchteil von dem, was es mal war. Guck mal, kaum rede ich darüber, kommt es schon. Und die Mediziner nennen es Tourette-Syndrom. Also ich habe das Tourette-Syndrom. Und warum nenne ich Special Effect? Einmal, wenn ich auf der Bühne stehe, dann heutzutage lebe ich meinen Traum. Ich musste sehr alt werden, um ihn zu leben. Ich habe mir erst mit Mitte 40 angefangen zu erlauben, wirklich diesen Traum zu leben, den ich schon als Kind hatte. Und je mehr du versuchst, diese sogenannten Tourette-Ticks zu unterdrücken, umso mehr kommen sie. Das heißt, das Einfachste ist es, sie einfach fließen zu lassen. Und ich habe natürlich auch viele, viele Methoden inzwischen lernen dürfen, damit die Ticks so ruhig geworden sind, wie sie sind. Warum nenne ich es Special Effect? Also auf der Bühne nehme ich es einmal vorweg, damit die Leute sich nicht wundern. Denn wenn da was, wenn, stell dir selber vor, du hast da jemanden, der macht ständig komische Bewegungen, dann bist du irgendwann völlig abgelenkt und konzentrierst dich nicht mehr auf das, was die Person zu sagen hat, sondern denkst nur noch, was macht sie denn da? Warum guckt sie sich um? Warum zieht sie Grimassen? Ist irgendwas los? Und das andere, warum ich Special Effect nenne, ist, du ziehst dir immer wieder mit deinen Worten, da sind wir schon bei einem meiner Lieblingsthemen, mit deinen Worten die Dinge in dein System. Je mehr du über Themen sprichst, desto präsenter sind sie. Je mehr du über deine Kopfschmerzen, deine Rückenschmerzen, deine sonstigen Schmerzen oder sonstige Themen redest, umso präsenter sind sie. Und einfach, um für mich mir nicht immer wieder die Informationen selber immer und immer und immer wieder ins System zu ziehen, nenne ich mein Tourette-Syndrom halt Special Effect.
Toll, ganz klasse. Für alle diejenigen, die jetzt gerade erstens nicht zusehen, sondern zuhören und genau, damit wir verstehen und damit die Zuhörer und Zuhörerinnen verstehen, was man sich darunter vorstellen kann. Das Tourette-Syndrom kennt man aus irgendeinem Hollywood-Film und da verbindet man das mit irgendeinen auswärtigen Wörtern. Also das ist das, was ich kenne. Das ist, glaube ich, bei dir nicht so. Vielleicht beschreibst du genau, was deine Symptome sind.
Genau, also es ist ja sehr viel medienwirksamer, wenn du Schimpfworte oder unflätige Worte nimmst. Und das ist natürlich auch etwas, was das Leben von Betroffenen noch einmal sehr viel schwerer macht. Es gibt die sogenannten neuronalen und die buccalen Ticks. Ich habe halt hauptsächlich die neuronalen Ticks. Das heißt, ich ziehe Grimassen, verdrehe meine Augen, meine Gliedmaßen etc. Und das sind Dinge, jemand hat es mal sehr schön beschrieben als Schluckauf im Gehirn. Und das fand ich sehr, sehr schön als Beschreibung. Das heißt, die Ticks sind einfach da. Du kannst sie ein Stück weit aufhalten. Guck mal, das ist auch ein typischer Tick, so dieses kurz mal ins Gesicht fassen. Du kannst sie vielleicht ein Stück weit aufhalten, wie du auch einen Nieser aufhalten kannst, aber oder ein Gähner. Aber wenn du es aufhältst, ist es meistens so, dass es mit einer sehr viel größeren Wucht dann zurückkommt. Verstehe. Und es sind einfach ja Bewegungen, Töne, Dinge, die von innen heraus gesteuert sind. Also es ist so ein bisschen wie eine Fremdsteuerung des eigenen Körpers. Und es ist nicht nur das, was auf der, ja, was nach außen zu sehen ist, es sind auch viele, viele Dinge, die man nicht sieht. Also erstmal, auch wenn ich oft höre, hey, ich weiß gar nicht, was du hast, man sieht dir doch kaum noch was an. Das liegt natürlich an vielen Methoden, die ich angewendet habe. Aber dennoch sind die ewigen Nackenverspannungen, die ewigen Schmerzen, die sind halt einfach immer da.
Weil du eine gewisse Anspannung halten musst, wahrscheinlich, um bestimmte Kontrolle darüber zu haben.
Naja, wenn du dich ständig irgendwie so verdrehst oder komische Bewegungen machst, so, überdrehst, okay. Es sind halt einfach Bewegungen, die normalos so nicht tun.
Nicht tun, verstanden.
Also über bestimmte Schmerzpunkte hinweg.
Okay. Daniela, also ich finde das großartig, dass du gerade auch im Backstage-Bereich schon darüber gesprochen hast, zum Beispiel, wie wir mit unseren Kindern reden, über die Jugend, über die Gen Z und so weiter. Und dass es auch deine Themen sind, auch auf der Bühne deine Themen sind, dass du das zu Herzen genommen hast, auch darüber zu sprechen. Und natürlich möchte ich gerne auch die kleine, junge Daniela kennenlernen und so ein bisschen ja, in deine Vergangenheit reisen. Und wenn du sagst, von dir gerade gesagt hast, auch schon damals in den 70er, 80er Jahren, war die Diagnose oder wie auch immer verhaltensgestört, würde ich einfach mal gerne wissen, ich weiß nicht, in welchem Alter du das zum ersten Mal gehört hast, verhaltensgestört, was macht das mit einem Kind, / Jugendlichen?
Also das Wort habe ich als Kind nicht gehört, das muss ich mal dazu sagen, aber ich habe nach dem Tod meiner Mutter, das war 2012, und mein Vater ist 2010, also nach entweder 2010 oder 2012 Zettel gefunden aus meiner Einschulung und da stand wirklich das drauf. Beispielsweise, ja, das war bei meiner Mutter, da stand dann drauf, es wird der Mutter dringend empfohlen, bei ihrem Kind zu bleiben und nicht arbeiten zu gehen, denn Daniela weist grobe motorische Auffälligkeiten, hat grobe motorische Auffälligkeiten und ach, irgendwie so stand das da. Und so diese Diagnose, ich habe irgendwann mal, da lebte meine Mutter noch, als ich anfing, so meinen Weg zu gehen und mehr im Bereich auch Persönlichkeitsentwicklung kennenlernen durfte und das erste Mal in meinem Leben eine Aufstellung gemacht habe zu dem Thema. Da habe ich sie dann irgendwann gefragt, da war sie leider schon relativ alt und auch nicht mehr so, dass sie über viele Themen gesprochen hat. Die Demenz war schon fortgeschritten. Und da habe ich sie trotzdem mal gefragt, warum sie denn mit mir nie irgendwie mal zum Arzt gegangen ist, warum nie irgendjemand mal festgestellt hat, dass es gar nicht an mir im Verhalten lag. Gut, meine Familiengeschichte war eh ein bisschen strange, aber das ist eher die Antwort auf eine andere Frage, die du vorhin gestellt hast. Und da kam dann von ihr nur, da war ich aber schon erwachsen, naja, als du eingeschult wurdest, hat man mir halt gesagt, du seist verhaltensgestört und das liegt an der Trennung der Eltern. So, das sind dann so, ich bin 79 eingeschult worden. Also das sind dann so diese lapidaren Dinge gewesen, die man Ende der 70er halt gesagt hat. Jetzt ist aber das Tourette-Syndrom nicht das Einzige. Wenn du mich vor 2-3 Jahren kennengelernt hättest, da hätte ich gesagt, ja, und ich wurde gehänselt. Und früher sagte man in der Schule gehänselt. Heute sagt man Mobbing und es war knallhartes Mobbing. Ich hatte vor 1,5 Jahren 30-jähriges Abi-Treffen und habe Dinge erfahren, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, die dann aber sofort wieder präsent waren, als man mir das erzählt hatte. Und da dachte ich, ja krass, kein Wunder, dass ich solche ja psychischen Themen gerade mit dem Thema Selbstwert hatte. Aber jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Ist aber auch nicht schlimm. Jedenfalls, wenn es nur am Tourette-Syndrom liegen würde, dann hätte ich es ja heute auch. Dann würden ja heute immer noch Menschen sagen, nee, ich wende mich von dir ab und ich will dir nicht zuhören, ich will dir nicht zusehen, sondern heute habe ich ein gänzlich anderes Leben. Es war halt schon bei mir in der frühen Kindheit so, dass ich einfach auch in meiner Familie ein Störfaktor war, dass mir immer wieder signalisiert wurde, ich soll doch bitte ruhig sein und ich soll nach Möglichkeit unauffällig sein, mich nicht in den Mittelpunkt stellen und kriegte energetisch und mit Worten, das weiß ich heute, ich werde jetzt in ein paar Tagen 52, heutzutage weiß ich das natürlich, was da passiert ist. Aber als Kind kriegst du nur mit, du bist ein Störfaktor, du bist nicht so richtig gewollt und nicht gewünscht und am besten verhältst du dich ganz, ganz ruhig und verhältst dich so, wie andere dich haben wollen, dann kommst du irgendwie durchs Leben. Das hat natürlich massive Selbstzweifel damals verursacht und deswegen ist das so ein Herzensanliegen von mir, wirklich dieses ganze Thema Selbstwert, nicht nur im B2C-Bereich, sondern vor allen Dingen auch im B2B-Bereich publiker zu machen, beziehungsweise ein bisschen mehr Sexiness zu geben, weil so viele Menschen Selbstzweifel haben, ohne darüber zu sprechen und ohne es zuzugeben.
Absolut, absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und natürlich, wir alle Menschen, und ich möchte jetzt nicht nur über Frauen sprechen, sagen insbesondere Frauen, das will ich gar nicht absondern, sondern ich glaube auch, dass auch die Jungs ihre Themen haben, über die natürlich einfach weniger sprechen. Das hattest du auch schon gesagt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du ein gutes Beispiel dafür geworden bist, was man aus so einer schon heftigen Geschichte, ja, wie man da rauskommt erstens und sagen wir, was man daraus machen kann, das ist großartig. Also das ist ein großes Kompliment an dich zurück und ich, wie schon gesagt, wir haben ja alle Themen aus der Kindheit mitgebracht. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, alleine wenn ich mein persönliches Umfeld nehme, würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen, 98% meiner Mitmenschen in meinem persönlichen Umfeld haben oder hatten zumindest mal einmal in ihrem Leben ein Thema mit dem Thema Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und so weiter, gerade in der Zeit zwischen 16 und, ich weiß nicht, 20. Ne? Also ich persönlich auf jeden Fall auch. Und es gibt sicherlich kein Geheimrezept dafür, könnte ich mir gut vorstellen, aber es gibt deine Geschichte und die wollen wir natürlich heute unbedingt hören und für uns als Inspiration nehmen und vielleicht auch irgendwann mal jungen Leuten vorspielen und sagen, guck mal, da gibt es jemanden, der hat das geschafft. So wie ich es verstanden habe, aus eigener Kraft, da kannst du mich aber auf jeden Fall korrigieren, wo fing deine Reise dann an? Also ich weiß aus anderen Podcasts, die ich dann schon gehört habe mit dir und Dingen, die ich von dir und über dich gelesen habe, dass du eine steile Karriere hingelegt hast, trotz deiner Geschichte, die du gerade erzählt hast, bevor du auf Bühnen dieser Welt standest. ich weiß nicht, vielleicht genau bevor wir dieses Stück deines Lebens wegfallen lassen, vielleicht magst du uns da erzählen, wie du trotz deiner Selbstzweifel dann gewachsen bist und was aus dir geworden ist.
Gerne. Ja, ich wollte, wie gesagt, eigentlich ganz was anderes beruflich machen. Aber damals hieß es so, Kind, mach was Vernünftiges, mach irgendeine Ausbildung. Und so bin ich direkt nach meinem Abitur in die Finanzbranche gekommen und habe mich während der Ausbildungszeit fürchterlich gelangweilt, am Rechner zu sitzen und irgendwelche Anträge zu bearbeiten. Ich fand das ganz, ganz fürchterlich und wollte unglaublich gerne in den Außendienst. Das war damals, ja, meine Ausbildung habe ich von 92 bis 94 gemacht und kaum jemand glaubte an mich, denn ich war früher, auch wenn man es mir heute nicht mehr glauben mag, schüchtern, zurückhaltend, habe die Klappe nicht aufgekriegt. Ich habe ja oft genug erfahren, dass das, was ich zu sagen habe, niemanden interessiert. Und da gab es eine einzige Person, ein Herrn Warntke, der hat damals gesagt, ja, wir probieren das. Dann bin ich 1996 in den Außendienst gegangen, damals bei der Allianz.
Das war dein Chef? Entschuldige, Daniela, das war dein Chef oder was ist das für eine Person gewesen?
Nee, das war jemand damals aus dieser Außendienstorganisation, also, der Allianz.
Verstanden.
Also es war nicht direkt mein Chef, es gab ja einmal so den Allianz Innendienst, dann gab es den Außendienst und ich bin dann in den Außendienst gewechselt. Und ich hatte dann aber relativ schnell das Glück, schon ziemlich, ziemlich viele, ja, so typische Motivationsseminare mitmachen zu dürfen, wie sie auch heute teilweise noch gemacht werden. So höher, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr und positives Denken bis zum Abwinken und all solche Dinge, Erfolgstagebücher schreiben und bloß nichts Negatives mehr im Leben zulassen, bla 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 bla. Also wenn ich jetzt sage bla 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 bla, erkläre ich das nachher, weil ich bin da heute ein nicht wirklich Gegner, aber ein unglaublicher Skeptiker. Ich bin dann auch relativ schnell von der Allianz hinterher in den Deutschen Waldaußendienst gegangen. Und eines muss man den Methoden lassen. Sie haben mich sehr, sehr erfolgreich gemacht. Also wirklich durch diese ganzen Zielorientierung und
chaka,
immer
chaka.
Wieder was tschakka, tschakka, tschakka und wir schaffen das und bla, diesen ganzen Kram und Erfolgstagebücher, habe ich es wirklich geschafft, sehr, sehr erfolgreich zu werden. Aber ich habe auch mich selbst dabei vergessen. Also es ging wirklich 20 Jahre höher, schneller, weiter, mehr, 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 mehr. Und die Einschläge kamen aber irgendwann mit Krankheiten, mit irgendwelchen Schmerzen. Und ich habe einfach weitergemacht. So dieses, was soll's, dann wird halt eine Kopfschmerztablette eingeschmissen, dann wird halt ordentlich Energy Drink getrunken und Kaffee getrunken und abends dann auch durchaus mal das Gläschen Wein oder das Gläschen Sherry, um sich wieder runterzufahren. Und das Rad drehte sich immer schneller, schneller, schneller. Und irgendwann kam dann so die Zeit, wo ich mir, heute nenne ich es gerne, interessante Dinge ins Leben gezogen habe. Also es kamen massive Probleme. Ich hatte plötzlich Messies. Ich hatte schon sehr früh, ich hatte schon mit Ende 20 diverse Immobilien zu dem Zeitpunkt. Es kam Messies, es kam Mietnomaden, aber nicht mal einer. Nein, ich hatte das gleich in mehreren Objekten. Ich hatte ein 5-Familienhaus, wo plötzlich 3 Mietnomaden drin waren und 2 davon waren auch gleichzeitig noch Messies. Mein Mann, mein damaliger Mann, der hatte eine Zimmerei, auch er hatte ständig nicht zahlende Kunden und wir hatten 5- und 6-stellige Außenstände hinterher und ich habe immer mehr gegen angearbeitet, anstatt einfach mal innezuhalten, durchzuatmen und zu gucken, wo ist denn die Wurzel des Themas. Alles beginnt in uns. Auch wenn ich, deswegen sage ich heute, ich habe mir die Mietnomaden, die Messies, die nicht zahlenden Kunden in mein Leben gerufen, durch meine innere Haltung, weil innen drin bin ich das kleine Mädchen geblieben, der Erfolg ja gar nicht zustand. Und unbewusst habe ich immer wieder Entscheidungen getroffen, die meinen eigenen Erfolg wieder zunichte gemacht haben. Und ein Mentor von mir hat damals zu mir gesagt, ich verstehe es nicht, du baust mit den Händen so viel auf und reißt es mit deinem Hintern wieder um. Heute ist mir das völlig klar, was da passiert ist. Und ich habe mich halt einfach über diesen Erfolg so definiert. Und ich nehme jetzt mal diese Flasche hier, für die es nur hören. Und wenn diese Flasche ein Leuchtturm ist, und das ist immer so mein Symbol für das, was damals 20 Jahre lang mit mir war, und der Erfolg sozusagen wie so ein Außenscheinwerfer ist, dann habe ich unglaublich geleuchtet, aber nur durch diesen Erfolg. Ich war ein Leuchtturm, der von außen angestrahlt wurde. Und ich habe mich darüber definiert, ich brauchte den Erfolg wie die Luft zum Leben, weil ich mich selber nicht gespürt und nicht geliebt habe. Und ich spürte mich nur durch den Erfolg. Und als dann ganz, ganz viel im Außen wegbrach, als dieses Rad sich immer schneller drehte und das Licht im Außen ausgegangen ist, ist von meinem Leuchtturm nur noch ein Haufen alter Steine übrig geblieben, weil eben dieses Licht von innen fehlte. Da war ich aber schon Ende 30. Und auch da bin ich kein Einzelfall. Es endete hinterher in der Insolvenz und in der psychosomatischen Klinik mit der Diagnose Burnout beziehungsweise mittelschwere Depression. Das war also richtig, richtig krass. Und da kriegte ich auch mit Ende 30, obwohl ich Unternehmerin war und ich hatte 5 Unternehmen parallel laufen. Ich hatte diverse Immobilien zu dem Zeitpunkt und ich kriegte die nette Diagnose selbstunsichere, vermeidende und zwanghafte Persönlichkeitsstruktur ganz hart an der Störung vorbei. Ich wurde gefragt, welche Diagnose wollen Sie haben? Wollen Sie die Struktur oder die Störung haben? Ich so, bitte? Ja, Sie sind genau an der Grenze. Wenn wir Ihnen eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren, kriegen Sie sofort alle Therapien, die Sie brauchen. Ich wollte aber keine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert haben, also habe ich mich für die andere Variante entschieden.
Aber ist ja interessant, dass du dich dafür entscheiden durftest. Also ist interessant, dass das so offen kommuniziert wurde.
Ja, das wurde ganz offen kommuniziert. Und
ach, interessant. Das bedeutet, du hast dich bewusst gegen Therapie entschieden.
Ja.
Oder zumindest mal nicht tiefgehende Therapie.
Okay. Ja, total. Ich habe, glaube ich, 18 Therapiestunden hinterher noch gehabt und 25 hätte ich haben können, aber das hat mir irgendwie nicht viel geholfen. Und Okay. Ich weiß aber heute, dieses Phänomen mit diesem Leuchtturm, der von außen angestrahlt wird, haben so viele Menschen. Wenn ich offen darüber spreche, erzählen mir wirklich hochkarätige Führungskräfte und Manager hinter verschlossenen Türen, wohlgemerkt hinter ganz, ganz verschlossenen Türen, wie einsam sie sind, wie sehr sie oft an sich selbst zweifeln, wie unglücklich sie auch oft trotz ihres Erfolges sind. Und ja, es gibt eben ein Phänomen, das heißt Imposter-Syndrom. Das haben so viele Menschen, die stehen auf großen Bühnen, leiten große Teams, haben tolle Unternehmen und haben trotzdem das Gefühl, es reicht nicht, sie sind nicht gut genug. Und sie hetzen von einem Erfolg zum nächsten, kommen nicht zur Ruhe und erschöpfen sich immer weiter dadurch. Also ich bin bei weitem kein Einzelfall, nur es wird halt nicht offen angesprochen. Vielleicht erklärt das so ein bisschen, warum es so ein Herzensthema von mir ist. Und da auch wirklich schon bei den Kindern anzufangen.
Absolut. Ich finde dieses Bild wunderschön. Danke dafür, für diesen Leuchtturm. Und man verfällt natürlich dann auch sofort in die Sprache. Ach klar, bei mir sind dann auch natürlich Bilder im Kopf von Menschen, bestimmten Menschen, von denen ich weiß, sobald das Lichtlein von außen etwas dunkler wird, weil gerade irgendein Erfolg wieder nicht aussteht, da wird weitergerannt. Genau, es wird weitergemacht. Einfach weitergerannt im Galopp. Ohne auf Pause zu drücken, einfach weiter, weil man natürlich auch irgendwann mal süchtig wird nach diesem Licht, ne? Von außen,
voll.
Nach dem Applaus, nach dem allem. Das ist ja eine absolute Sucht.
Total. Vor allen Dingen, wenn du dich selbst nicht spürst. Und ein Phänomen unserer Gesellschaft ist es, dass wir oft schon als Kind verlernen, uns zu spüren. Und dass wir, ich kann da gleich gerne ein Beispiel zu nennen, wenn du magst, aber dieses
gerne.
Wenn du immer nur on bist, immer nur on und niemals Zeit für dich und dein Unterbewusstsein hast, niemals Zeit, um dich zu spüren, ohne dass im Hintergrund Musik läuft, dass ein Podcast läuft, dass Schulungen laufen, dass irgendwas da ist. Ich meine, Podcasts, wir nehmen jetzt auch einen auf, sind großartig, um sich weiterzubilden oder inspirieren zu lassen. Aber es gibt halt Menschen, die sind in einer Tour, haben sie Stimmen im Außen und die Stimmen im Außen sind so laut, dass du irgendwann vergisst, deine eigene Stimme wahrzunehmen. Und so war es bei mir. Ich habe mir nie Zeit genommen. Nie für mich.
Also kann ich absolut nachfühlen. Auch ich persönlich. Ohne, dass ich jetzt an irgendwelche Menschen im Bekannten- oder Verwandtenkreis denke, sondern ich kenne das auch von mir selbst. Du hast gerade gesagt, bei Kindern sollten wir anfangen. Das ist auch mein persönliches Herzensthema. Mein Sohn ist 5. Ich bin später Mutter geworden mit 39. Mein Sohn ist 5 und Junge. Und da stellen sich mir natürlich oder haben sich die ganze Zeit, übrigens meine Reise zu mir selbst hat auch vor 6 Jahren angefangen in der Schwangerschaft, weil ich davor auch so ein ähnliches Leben geführt habe, wie du das gerade beschrieben hast. Immer weiter, schneller, höher. Und dann kam dieser Samen in meinem Bauch und ich habe dann, ich glaube, ziemlich schnell mir die Frage gestellt, welche Elternschaft möchte ich leben und was möchte ich meinem Kind mitgeben. Und ich habe mir unglaublich viel vorgenommen. Und jetzt ist das Kind da und du hast gerade einen kleinen Triggerpunkt bei mir schon erwischt, als du gesagt hast, wenn wir morgens den Kindern sagen, komm schnell, wir haben keine Zeit, dann löst das bei denen was aus. Und genau das ist mir schon wieder heute passiert. Ich habe schon wieder natürlich meinem Sohn gesagt, so jetzt mach mal hinne, wir kommen zu spät. Genau das. Und das ist halt ein großes Dilemma. Ich glaube, Elternschaft ist sowieso noch ein großes Thema. Das müssen wir jetzt gar nicht hier so groß machen. Aber trotz alledem, aus der Sicht auch der Daniela, die jetzt 52 sagst du, wirst du oder ja?
Werde ich am Freitag, ja.
Ah, oh, wie schön, okay. Bald, wenn du jetzt mit deinem, also mit der kleinen Daniela, mit deinem inneren Ich oder mit deiner kleinen Daniela nochmal sprechen könntest, was würdest du anders machen und welche Tipps würdest du Eltern, so wie mir auch, da draußen geben, was sie mit unseren Kindern bitte nicht anstellen sollen?
Ja. Ich fange mit deiner zweiten Frage an, weil ich es eben schon mal kurz angeteasert habe. So eins meiner Lieblingsbeispiele bringe ich auch gerne auf der Bühne. Ich schreibe auch gerade tatsächlich ein aktuelles Buch genau über dieses Thema.
Toll.
Nehmen wir mal ein Beispiel. Eine Mutter, vielleicht alleinerziehend oder auch in Partnerschaft. Nehmen wir einfach mal die Mutter. Die hat vielleicht sogar Geldsorgen. Und sie kauft von ihrem kuscheligen von ihrem letzten Geld, einen kuschelig weichen Pullover für ihr Kind. Ich möchte dem Kind was richtig, richtig Gutes tun, weil vielleicht ist auch sie damals in armen Verhältnissen aufgewachsen oder durfte nie irgendwelche tollen Sachen haben. Am nächsten Morgen zieht sie ganz stolz ihrem Kind diesen Pullover an. Und das Kind sagt, Mama, das kratzt, ich kann den nicht tragen. Hm. Ganz oft ist es dann so, dass die Mutter sinngemäß reagiert, stell dich nicht an, der ist kuschelig weich, der war teuer, den ziehst du jetzt an.
Ich habe stundenlang für dich gearbeitet dafür, für diesen Pullover gearbeitet, damit du ihn tragen kannst.
Was passiert? Auf der Ebene des Kindes passiert Folgendes. Das Kind lernt, meine Gefühle sind nicht richtig und sie sind nicht wichtig. Denn ich fühle was anderes und das scheint nicht richtig zu sein. Und es ist auch nicht wichtig, dass ich es anders fühle, weil ich muss den Pullover trotzdem tragen. Mhm. So weit, so schlecht. Man kann der Mama aber vielleicht auch gar keine Vorwürfe machen, weil sie hat auch nur in Liebe gehandelt. Und auch bei ihr sind alte Wunden getriggert worden, Ablehnungswunden. Vielleicht ist es die Wunde der Sorge, die Wunde der Geldnot, die Wunde der, ich will doch nur Gutes tun und es wird wieder mal abgelehnt. Da ist auch eine alte Wunde getriggert worden, die es zu heilen gilt. Und deswegen ist es so eine Ebene, wo beide Seiten, sowohl Eltern als auch Kinder miteinander arbeiten dürfen und gemeinsam auch dieses Gespräch suchen können. Du musst als Mutter nicht perfekt sein. Übrigens, wenn ich ja heute so klug daherrede, als meine Tochter klein war, die ist inzwischen groß, habe ich es auch nicht so richtig gewusst und ich habe viele, viele Fehler gemacht. Ich würde heute ganz, ganz viel anders machen. Also von daher, meine Message ist wirklich so, dieses Ding an die Eltern achtsam mit der Sprache umzugehen und wenn da mal was rausflutscht, ist dem Kind zu erklären, so, weißt du kannst nichts dafür. Ich habe einfach selber meine Sorgen und das ist so Erwachsenenkram und das wirklich so auf Kindheitsebene dem Kind zu vermitteln, dass das Kind keine Schuldgefühle hat. Mhm. Zu dem ersten Teil deiner Frage. Wie war es in meiner Kindheit? Ich habe mich tatsächlich bis vor 2 Jahren an nichts erinnern können, was vor meinem 9. Lebensjahr war. Das war nur wie so Bilder, wie so Fotos und so viele Leute, so viele irgendwelche Psychologen, und möchte gern Psychologen, haben mir immer gesagt, naja, wahrscheinlich war da mal irgendwie sonst was. Also die haben andere haben interpretiert, was da wirklich war, das konnte auch niemand ahnen. Und ich bin vor knapp 2 Jahren in ein besonderes Schweigeretreat gegangen. Und da es so wichtige Fragen sind, die dort gestellt wurden, würde ich sie an dieser Stelle einmal, wenn du magst, nennen.
Gerne, sehr, sehr gerne.
Das Schweigeretreat, was ich gemacht habe, nennt sich Naikan. Naikan ist japanisch und heißt Innenschau. Und das ist eine japanische Gefängnismethode im Ursprung.
Okay.
Ich war also eine Woche in meinem Hotelzimmer eingesperrt. Ich durfte zwar zu den Mahlzeiten raus und mittags durften wir nur eine halbe Stunde raus, aber mit niemandem sprechen. Und es war so aufgebaut, dass morgens war eine halbe Stunde stille Meditation und abends und dazwischen gab es 8,5 Stunden Blöcke. Und du gehst durch deine Biografie mehrfach durch, also die Jahre 0 bis 5, bezogen auf die Mutter, dann die Jahre 6 bis 10 bezogen auf die Mutter, 11 bis 15 und dann gehst du das bezogen auf den Vater und andere Bezugspersonen. Dann gibt es, bleiben wir erstmal dabei, das waren so die ersten Tage und da sind immer 3 Fragen und die sind magisch. Was hat die Person dir Gutes getan? Mhm. Was hast du der Person Gutes getan? und welche Schwierigkeiten hast du bereitet? Mhm. Weil wir Menschen können ja mal erzählen, was für Schwierigkeiten all die anderen Menschen gemacht haben. Aber wirklich mal zu kapieren, welche Schwierigkeiten habe ich denn bereitet? Und am Anfang war das sehr verkopft. Ja, was hat meine Mutter mir Gutes getan? Ja, sie hat mich geboren, sie hat mich gewindelt, sie hat mich... Und ach so, alle anderthalb Stunden kommt dann jemand rein, ein Betreuer, und der fragt drei Sätze, dann verschwindet er wieder. Also du hast im Zweifel jemanden, der dich auffängt. Und dabei ist aber mir so unglaublich viel bewusst geworden. Und das erklärt vielleicht allein energetisch das System. Ich erzähle es dir gerne, wenn es interessiert. Das ist, als meine Mutter schwanger war, oder anders, ich fange anders an. Mein Vater war verheiratet und hatte damals eine 10-jährige Tochter und eine Ehefrau, als er meine Mutter geschwängert hat. Mhm. Er hat dann seine Familie für die schwangere Frau, sprich meine Mutter und mich, verlassen. Aber auch in meinem Familiensystem gab es ganz, ganz viele heftige Dinge. Also ich hatte mütterlicherseits ein sehr krankes Familiensystem mit sehr vielen psychischen Problemen, mit sehr vielen Themen, die da mitspannen. Und es gab auch noch andere Kinder, unter anderem meine, als ich geboren wurde, 16-jährige Schwester und ein 14-jähriger Bruder, der unter anderem auch mal im Heim für schwer erziehbare Kinder war. Also lebt auch schon lange, lange, lange nicht mehr. Und ich bin jetzt in dieses System reingeboren worden und habe es komplett gecrashed. Ich habe im Grunde genommen mit meiner Geburt zwei Familien gecrashed, nämlich einmal die Familie meines Vaters und einmal die Familie meiner Mutter. Mhm. Und deswegen war ich natürlich, weil meine eine Schwester hatte das Gefühl, ich habe ihr den Vater genommen, die anderen, der habe ich die Mutter genommen, habe ich natürlich nicht. Aber das ist das, was bei den Kindern, die alle ihre Eltern so dringend brauchten, ankam. Mhm. Und auch meine Eltern waren nicht so lange zusammen. Die haben sich relativ schnell scheiden lassen. Das heißt, es gab überall nur Probleme. Und ich wurde schon als Kleinstkind oft hierhin und dahin und dorthin gepackt. Und ich bin auch später mehr oder weniger bei einer anderen Familie mit groß geworden. Das heißt, ich war tatsächlich, obwohl meine Eltern, und das behaupte ich heute einfach mal, obwohl sie schon lange, lange verstorben sind, mich wirklich bestimmt als Kind geliebt haben. Aber sie waren beide Kriegskinder. Mein Papa ist 25er Jahrgang. Er ist mit 16 in den Krieg gezogen worden. Hat das Thema Liebe nicht gelernt. Meine Mutter als Kriegskind 1936 geboren, musste funktionieren. Es ging bei beiden ums nackte Überleben. Beide konnten sie nicht wirklich lieben. Mhm. Und nun kam ich in dieses System, habe beide Familien in Anführungsstrichen gecrashed und wurde sicherlich auf ihre Art und Weise geliebt, aber es kam bei mir nicht an. Ich war der Störfaktor. Ich wurde überall immer woanders hingegeben und ich war... Was ich gelernt habe in der Zeit war, ich war weder gewollt noch gewünscht, noch durfte ich mich groß bemerkbar machen. Solange ich unsichtbar bin, durfte ich halt sein. Und ich weiß eben auch inzwischen durch die Erinnerungen, die da wiedergekommen sind, ich bin froh, dass die erst vor 2 Jahren gekommen sind, dass eben es auch Situationen gegeben hat, wo mein Bruder versucht hat, mir eben auch das Leben zu nehmen. Und das habe ich über verschiedene Ebenen bestätigt bekommen. Und das ist, wie es ist. Aber ich als Erwachsene habe eben dann die Aufgabe, mir die Erlaubnis zu geben, dass ich eine Existenzberechtigung habe. Das heißt, mein ganzes Streben und die ganzen Selbstzweifel, die Unsicherheit sind daraus entstanden, weil ich eigentlich gar keine Existenzberechtigung als Kind hatte. Und das sind so Dinge, wenn du die als Erwachsene aufarbeitest und wirklich dahinter kommst und verstehst, was in der Kindheit passiert. Mhm. Dann kannst du anfangen, auch über dich hinauszuwachsen.
Und nach vorne zu sehen. Ja, also Daniela, danke für diese Geschichte, danke fürs Teilen. Das ist ja der Hammer, der Wahnsinn. Jetzt vielleicht mal eine Frage, da biegen wir vielleicht ein bisschen ab, aber trotzdem möchte ich sie stellen. Hast du Verzeihungsarbeit gemacht? Also konntest du verzeihen? Also ist das schon hinter dir oder hast du dir das vorgenommen?
Habe ich schon. Das ist also... Ich habe die letzten Jahre so unglaublich viel kennenlernen dürfen, viele Dinge gemacht, die manch einer vielleicht als esoterischen Spinnkram abtun würden. Aber es hat mir geholfen. Ich bin heute glücklich. Ich lebe ein so schönes Leben. Ich bin zufrieden und ich habe einfach, ich mache das, worauf ich Bock habe, was mir Spaß macht. Und das wäre nicht möglich gewesen, ohne unter anderem die Verzeihensarbeit, also wirklich massive Verzeihensarbeit. Weil alle anderen haben auch nur aus ihrer Existenzangst und aus Liebe gehandelt. Es war ja keiner, der eine böse Absicht mit mir hatte.
Ich würde gerne von dir wissen, das hatte ich auch zwischendurch mal angesprochen, wie dir dieser Ausweg gelungen ist. Wir sind auf deinem Lebenslauf oder deiner Lebensgeschichte stehen geblieben, als du erzählt hast, dass du diese Diagnose, geschmälerte Diagnose bekommen hast und du dir deine Therapiestunden gar nicht zu Ende gemacht hast, weil du gesagt hast, hat mir eh nichts gebracht. Wie bist du denn vorgegangen? Also hast du dich dann alleine aufgerappelt? Hast du irgendeine Mentorin, Mentor kennengelernt? Wie bist du da rausgekommen aus diesem Loch?
Das war ein Prozess. Also es gab nicht den einen Punkt, wo ich sage, wow, und das hilft dir jetzt. Und wenn du in der und der Situation bist, da habe ich diesen einen ultimativen Tipp. Und wenn du sowas von Menschen hörst, forget it.
Also renn weg.
Ja. Renn weg. Nimm deine Beine. Und wenn du dafür dann noch 30, 50 oder 100.000 Euro bei diesen Supercoaches ausgeben sollst, nimm deine Beine und renn weg. Es ist immer, immer ein Prozess. Also mein Weg, der ging ja auch, ich sag mal, aus heutiger Sicht interessant weiter. Aber um deine Frage zu beantworten, es war wirklich eine Arbeit auf ganz vielen Ebenen, vor allen Dingen auch auf der Unterbewusstseinsebene. Wenn ich so ein paar Methoden nennen sollte, wenn jetzt jemand sagt, klingt ja alles schön und gut, aber ich habe keine Geduld und ich will jetzt irgendwas haben, was anfängt, mein Leben zu verändern, dann gibt es so mehrere Methoden, die mich ein Stück weitergebracht haben. Das eine ist das ganze Thema Hypnose, die Arbeit mit dem inneren Kind. Bei beidem habe ich übrigens Kurse gemacht. Also ich bin nicht nur zu irgendeinem Hypnotherapeuten gegangen und habe gesagt, mach mal, sondern ich habe tatsächlich, bei mir war das immer so, dass ich dann versucht habe, die Methoden auch selbst zu lernen. Verstanden. Hypnose und die Arbeit mit dem inneren Kind, auch Rückführungsarbeit, sind Dinge, die ans Unterbewusstsein gehen. Und Rückführung heißt nicht immer, dass du in irgendwelche anderen Leben zurückgeführt wirst. Obwohl auch da manchmal, da bin ich inzwischen fest von überzeugt, Ursachen für Dinge liegen. Ich weiß auch inzwischen, nee, das mache ich am Ende. Also ich habe auch eine bestimmte Philosophie inzwischen in meinem Leben, die mich vielleicht auch so glücklich und so zufrieden sein lässt. Und in Frieden mit vielen Dingen. Auf der Ebene der körperlichen Arbeit, weil du kannst über den Verstand Dinge nicht klären. So schön wie es ist, ein Erfolgstagebuch zu schreiben, aber du weißt doch, dass du erfolgreich bist. Du siehst deinen Erfolg, du kannst es dir natürlich nochmal aufschreiben. Du kannst auch noch 100-mal positive Affirmationen da drauf klicken. Aber wenn dein Unterbewusstsein sagt, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, dann ist dein Verstand nicht stark genug. Und da braucht es andere Methoden. Und Methoden, um auch weiterhin ans Unterbewusstsein zu gehen, sind dann das NLP, neurolinguistisches Programmieren. Das ist eine ganz starke Methode, finde ich. Und was mir auch sehr geholfen ist, eine Methode, die nennt sich Access Consciousness, also Zugang zum Bewusstsein. Das sind einmal 32 Punkte am Kopf, die durch sanftes Drücken ganz viele Themen klären. Aber es sind eben auch verbale Löschungssätze. Es sind bestimmte Sprachmuster. Da sind wir wieder beim Thema Sprache. Auch mit Sprache kannst du ganz viel heilen, indem du bestimmte Sprachmuster eliminierst oder sie in dein Leben integrierst. Klopftechniken, so eine ganz einfache Methode beispielsweise. Wenn du vor deinem Spiegel stehst und irgendwo das Gefühl hast, du bist nicht gut genug. Du schreibst es so ein bisschen, weil einige hören es ja vielleicht noch. Du hörst so zwischen deinen Brüsten, oberhalb quasi von deinen Brüsten, ist die sogenannte Thymusdrüse. Und wenn du die klopfst, aktivierst du nicht nur dein Immunsystem, sondern wenn du jetzt beispielsweise vor dem Spiegel stehst, der stellst du mal vor, du stehst vor dem Spiegel und du sagst, ich weiß, dass ich ein wunderbarer und großartiger Mensch bin. Und dann sagt ja irgendwas in dir, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Dann greifst du genau das auf und klopfst dabei deine Thymusdrüse und sagst, und auch wenn ich mir das gerade selber nicht glaube, so weiß ich dennoch, dass ich ein großartiger und toller Mensch bin. Und auch wenn ich mich gerade lächerlich dabei fühle, das auszusprechen, so weiß ich dennoch, dass ich ein großartiger und toller Mensch bin. Und mit diesem, und auch wenn, so weiß ich dennoch, das ist ein ganz starker Satz, um deine Dinge aus dem Unterbewusstsein zu verändern. Und eine weitere kraftvolle Methode sind sogenannte Silent Subliminals. Das sind unterschwellige Botschaften eingebettet in schöner Meditationsmusik. Das Schöne ist, du hörst die Botschaften nicht. Gedanken. Sie gehen an deinem bewussten Verstand vorbei in dein Unterbewusstsein. Denn wenn dein Verstand in der Lage wäre, deine Themen zu klären, dann hättest du sie nicht mehr.
Wie funktioniert das? Das habe ich noch nicht gehört. Also einfach so beim durch Zuhören oder?
Nee, genau, du kannst Silent Subliminals, geschrieben Silent Subliminals, beispielsweise bei YouTube eingeben. Und du kannst beispielsweise bei YouTube Silent Subliminals angeben und dann irgendwas dazu schreiben, Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Und dann kriegst du ganz viele Vorschläge. Und dann hörst du Meditationsmusik. Und in diese Meditationsmusik sind diese unterschwelligen Botschaften eingebaut. Und wenn du die dir immer mal wieder anhörst, kann das deine Welt verändern.
Klasse, danke für die ganzen Tipps. Oder wolltest du noch was sagen?
Nee, alles gut. Ich habe inzwischen auch meine ganz eigene Weltanschauung. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Seelen auf diese Welt kommen, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und irgendwann hatte ich mal plötzlich das Bewusstsein, ob es wahr ist oder nicht. Für mich ist es aber eine schöne Wahrheit, die für mich passt. Je älter eine Seele ist, das heißt, je öfter sie hier auf die Erde gekommen ist, desto schneller muss sie ja diese Erfahrung nachholen, die sie schon mal gemacht hat. Denn du kommst das erste Mal hier auf die Welt beispielsweise, nimmst bestimmte Erfahrungen mit, aber du lässt ja deinen Verstand und deinen Körper hier. Wenn also die Seele das nächste Mal auf die Erde kommt, muss sie ja relativ schnell die gleichen Erfahrungen wiederholen, um dann irgendwann an dem Punkt weiterzumachen. Und dieses Bild, was mir irgendwann mal von irgendwo gegeben wurde, hat mir auch wahnsinnig geholfen, mit meiner ganzen Geschichte so in Frieden zu gehen und zu sagen, ja, okay, so what? Dann musste ich halt diese Runden machen, um heute das Leben zu führen, was ich jetzt gerade führe. Mhm.
Schönes Bild, habe ich auf jeden Fall auch schon öfter gehört, diese Seelenerfahrung und alte und junge Seele. Genau, da gibt es auch einige Spezialisten, Experten, die darüber sprechen. Interessant, in welche Richtung sich unser Weltbild, ich glaube auch gesellschaftlich, verändert. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Weil natürlich sind wir alle so ein bisschen in der Bubble, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch so langsam auch auf die Jugend überschwappt. Bevor wir zu Jugend kommen, fällt mir noch eine Frage ein. Ich habe mir hier eine Notiz gemacht. Du bist ein Skeptiker, habe ich mir aufgeschrieben. Nicht grundsätzlich als Mensch, sondern du bist skeptisch gegenüber. Nein, falsch gesagt. Du bist ein Skeptiker des sogenannten positiven Denkens, hast du am Anfang irgendwann mal gesagt, dass du gesagt hast, da gibt es ganz viele Vorteile und man kann daraus viel lernen aus der persönlichen Entwicklung. Aber da gibt es auch ein paar Punkte, denen du skeptisch gegenüberstehst. So hätte ich die Frage formulieren sollen von Anfang an. Du bist natürlich kein Skeptiker. Ja. So, genau. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern?
Ja, total. Also ich unterscheide ganz klar zwischen positiver Grundhaltung und dem krampfhaften positiven Denken. Eine positive Grundhaltung ist, dass wenn dir irgendwas passiert, dass du so diese Grundhaltung hast, okay, gefällt mir zwar nicht, aber für irgendwas wird es schon gut sein. Vielleicht bringt es mich weiter, vielleicht soll ich was draus lernen oder wenn sich irgendeine Tür schließt, dann öffnet sich eine neue. So diese positive Grundhaltung, die ich inzwischen sehr in meinem Leben habe. Also egal, was passiert, ich sage, okay, gut, interessant, werde ich jetzt mal mit klarkommen, aber mal schauen, wofür es gut ist. Für irgendwas wird es schon gut sein. Das positive, krampfhafte Denken, was man mir damals in den 90er Jahren auch beigebracht hat, ist, dass du alles, was passiert, ins Positive drehst und keine negativen Dinge mehr zulässt. Mhm. Was passiert? Für mich ist das wie so eine Wippe. Positiv, negativ. Und wir können eigentlich nur große Höhen erfahren, wenn wir auch mal wissen, wie es ist, wenn es nicht so toll ist. Wenn du aber eine Seite komplett verdrängst und auch die negativen Gefühle verdrängst, verkapselt und nicht zulässt, dann wirst du dich irgendwann, wenn du so symbolisch eine Wippe hast, immer mehr in die Mitte der Wippe begeben. Und du wirst irgendwann sehr, also so ging es mir zumindest damals, dass ich irgendwann nur noch neutral war. Okay. Oh, da ist ein großer Deal gelungen. Ja, toll. Freue ich mich halt irgendwie. Oh, da ist ein Deal abgesagt worden. Ach ja, ist ja auch gut. So, da muss ich wenigstens, ich war zu dem Zeitpunkt schon so voll erschöpft, so, okay, da muss ich jetzt wenigstens nicht arbeiten, so sinngemäß. Verstehen. Also so dieses, dass wenn du nur das Positive willst, dann wirst du irgendwann eine Neutralität erleben. Mhm. Mhm. Und dieses krampfhafte positive Denken, alles zwanghaft ins Positive zu drehen, so nach dem Motto, dein geliebtes Haustier stirbt. Ach ja, dann hat es das halt so frei gewählt. Es ist alles ganz toll und jetzt bin ich wieder frei. Ja, nein, verdammt nochmal, du darfst auch trauern, du darfst heulen wie ein Schlosshund, du darfst dich ein paar Tage einschließen. Das darfst du, weil Tränen heilen.
Ja.
Und wir Menschen haben nun mal unsere Emotionen. Und wenn du, die Frage ist immer, wie sehr sind generell die, also wie oft bist du in positiver und in negativer Emotion? Wenn die negativen Emotionen überwiegen, dann gilt es natürlich auch wieder hinzuschauen. Aber dieses krampfhafte positive Denken, das hat mich persönlich krank gemacht. Das hat mich ganz weit nach vorne gebracht, aber es hat mich gefühllos und krank gemacht.
Verstanden. Also du hast dich mehr verschlossen. Genau. Da fällt mir auch die Gesetzmäßigkeit der Polarität ein. Vielleicht ist das auch ein Argument dagegen, ne, dass man jetzt sagt, wenn wir nur noch in diesem Positiven sind, dann können wir das ja auch gar nicht mehr schätzen. Ne? Also durch die Polarität werden ja bestimmte Dinge auch erst sichtbar.
Ich finde, die Börse ist ein wunderbares Beispiel für das Thema. Wenn die Börse steigt, freuen wir uns. Da freuen sich alle, die investiert sind. Wenn die Börse fällt, ist bei den meisten Menschen ein Katzenjammer. Und sie gehen schnell raus und sagen dann vielleicht, naja, Gott sei Dank habe ich ja noch jetzt mein Geld gerettet. Jemand mit einer positiven Grundhaltung sagt, juhu, die Börse fällt, ich habe endlich wieder Einstiegskurse und kann noch mehr Geld investieren. Um günstige Einstiegskurse zu haben. Also die Börse ist für mich so ein Sinnbild von krampfhaftes, positives Denken. Du freust dich nur, wenn sie nach oben geht. Positive Grundhaltung. Du siehst in beiden Bereichen das Positive. Geht sie nach oben, kannst du vielleicht deine Gewinne gerade mal mitnehmen. Dann geht sie nach unten, dann sagst du, juhu, ich habe wieder Einstiegskurse. Und wenn ich nur mit 10 Euro reingehe, weil ich gerade nicht mehr habe. Aber ich habe diesen Triumph, dass ich mit 10 Euro günstige Einstiegskurse hatte.
Interessant, dass du ein Beispiel aus dem Finanzbereich bringst, ist ja klar. Ist ja klar. Da war ja was.
Ganz da war ja was, glaube ich.
Ich kann meine
Finanzvergangenheit nicht so ganz verbergen.
Solltest du auch nicht.
Finde ich auch gar nicht.
Genau. Ich glaube, du hältst auch darüber irgendwie Vorträge, ne? Habe ich gesehen, dass du auch über Finanzen noch sprichst irgendwo.
Manchmal ja. Manchmal. Also meine Schwerpunktthemen sind Motivation, mentale Stärke und Selbstwert. Aber ab und zu sind auch die Finanzen noch.
Jawohl. Daniela, ich habe jetzt noch gar nicht erfahren, wie du nun auf die Bühne kamst. Also das war ein Prozess, hast du gesagt. Also die ursprüngliche Frage war ja, wie bist du aufgestanden, wie bist du losgegangen? Da hattest du gesagt, das war ein Prozess, genau. Und dieser Prozess hat dich heilen lassen innerlich, aber da standest du ja noch nicht auf der Bühne. Ist das parallel passiert oder hast du dich erst mit dir selbst beschäftigt und Jahre später hast du dich dann getraut, deinen Traum, Kindheitstraum dann doch auszuleben?
Also mit 39 war das ganze Thema mit der Insolvenz und das war keine so schöne Zeit. Das war 2011 und ich war damals verheiratet mit meinem ersten Mann und wir haben beide uns sehr, sehr unterschiedlich daraus entwickelt. So, er ist sehr oft noch in dieser Opfer- und Schuldzuweisungshaltung geblieben und hat auf andere geschimpft und auf die Messis und Mietnummern geschimpft und so weiter, während ich irgendwann anfing zu sagen, ja, irgendjemand hat diesen Mietern ja auch die Tür geöffnet. Mhm. Irgendjemand hat ja genau diese Menschen ins Leben gezogen. Irgendjemand hat ja gesagt, mit diesen Menschen einen Mietvertrag zu machen. Und wir haben uns sehr auseinanderentwickelt. Ich habe zu dem Zeitpunkt ja schon, ich habe so viele Ausbildungen gemacht, eigentlich hauptsächlich deswegen, um Eigenheilung zu suchen. Ich habe meinen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, diverse Coaching-Ausbildungen und, also ganz, ganz viel. Und ich weiß noch, dass mein damaliger Mann immer zu mir sagte, hör endlich auf mit deinem blöden Coach-Gequatsche. Mhm. So, also wir haben uns wirklich so komplett auseinanderentwickelt und 2016 kam es dann zur kompletten Trennung. Da haben wir uns getrennt und ich bin erstmal in eine Pseudo-WG gezogen. Also da war jemand, der sich von seiner Frau getrennt hat und der hat jetzt ein Zimmer übrig und ich durfte dieses Zimmer als WG-Zimmer dann nutzen. Hatte ich damals über eBay Kleinanzeigen gefunden. Und ich bin da dann erstmal, habe also alles quasi zurückgelassen und war dann wirklich so in diesem 12 Quadratmeter WG-Zimmer. Alles zurückgelassen, hatte aber noch meine Pferde. Und musste sogar mein Auto damals verkaufen, um mein ganzes System zu finanzieren. Das war eine unglaublich harte, krasse Zeit. Es war im Außen gar nichts mehr da. Ich hatte keine Familie mehr, ich hatte kein Geld mehr. Ich war in einer ganz gruseligen WG mit jemandem, der so gar nicht zu meinen Werten und Themen passte. Mhm. Das war halt erstmal so aus der Verzweiflung heraus dahin gezogen. Und gleichzeitig war das die heilsamste Zeit meines Lebens, weil das so diese Zeit war. Ich habe damals für mich so diesen Begriff gefunden, Heimat in mir selbst finden. Mhm. Inzwischen gibt es sogar ein Buch darüber, das habe nicht ich geschrieben. Da dachte ich, ja, wäre mein Titel gewesen. Schade. Mhm. Weil das war wirklich so dieses, ich habe da so sehr das erste Mal überhaupt angefangen, Zeit mit mir zu verbringen, ohne mich abzulenken. Weil das habe ich vorher auch immer noch gemacht. Und da fing das eben an, dass ich viele alte Träume wieder entdeckt hatte. Und auch da hat sich dann vieles, wenn du anfängst, dich zu öffnen und einfach ergebnisoffen durch die Gegend rennst, dann lernst du jemanden kennen, dann erfährst du irgendwas, dann meldest du dich vielleicht dort an. Und so bin ich dann damals zum Vortrag von Hermann Scherer eingeladen worden. Man kann von Hermann Scherer halten, was man möchte. Ich habe mich inzwischen sehr davon distanziert, von all diesen Dingen, mhm, aus verschiedenen Gründen. Aber es war damals der erste Wegbereiter. Und dann habe ich verschiedene Kurse belegt, unter anderem das erste Mal bei ihm auch. Und dann lernte ich die German Speakers Association kennen, also den Deutschen Rednerverband. Und dort gab es ein Mentorenprogramm. Dann habe ich mich auf das Mentorenprogramm beworben, wurde auch glatt angenommen. Dann hatte ich ein Jahr lang meinen Mentor an der Seite. Und ich habe auch inzwischen wieder angefangen, entsprechendes Geld zu verdienen. Hatte mit meinem Insolvenzverwalter, ich war ja in der Insolvenz damals, nach diesem ganzen Zusammenbruch, den Deal, dass wir uns auf einen bestimmten monatlichen Betrag geeinigt haben. Und ich ansonsten eben, also der weit über dem lag, was ich eigentlich hätte zahlen müssen. Dafür musste ich aber auch nichts mehr. Also klar musste ich alle halbe Jahr ihm meine Zahlen geben, weil wenn das jetzt komplett voneinander abgewichen wäre, dann hätte ich nachzahlen müssen. Aber er hat mir dadurch alle Freiheiten gegeben. Ich konnte Geld verdienen, ich konnte mir dann die Kurse wieder leisten. Und ja, irgendwann habe ich dann 2018 habe ich dann die Jahresausbildung bei der German Speakers Association zum Professional Speaker gemacht. Und so ging es dann immer ein Stückchen weiter. Der Dämpfer kam 2020. Ich hatte 2019, habe ich ganz viel aufgebaut, viele Presseartikel gemacht, hatte auch einige Buchungen für 2020. Ja, und dann kam Corona und mit dem 13. März 2020 waren auch bei mir 100% aller Aufträge storniert.
Na klar. Mhm.
Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt aber irgendwie seit dem Zusammenbruch, also seit der Trennung von meinem damaligen Mann, schon das 12. Buch irgendwie veröffentlicht.
Wahnsinn.
Und dann kamen die ersten Menschen auf mich zu und fragten mich, ob ich sie nicht beim Buchschreiben begleiten könne. Und ich kann mich doch jetzt nicht noch als Buchcoach platzieren. Ich mache doch schon so viel. Aber was anderes hatte ich in der Corona-Zeit auch nicht zu tun. Und tatsächlich ist das Buchcoaching, Buchmentoring inzwischen eine riesengroße Säule von mir geworden. Ja, und so ist dann alles Stückchen für Stückchen weitergewachsen. Inzwischen bin ich auch wieder glücklich verheiratet mit einem neuen Mann.
Das ist schön.
Lebe auf meinem Traumhof und im Wohnmobil.
Ja, das genau mit dem Wohnmobil, das habe ich auch mitbekommen, dass ihr euer Haus, weiß nicht, ob das noch aktuell ist, das habe ich irgendwo gehört, dass ihr euer Haus zwischenvermietet habt und euch in den Van, quasi ins Wohnmobil verzogen habt, um die Freiheit zu leben sozusagen. Und die Pferde immer bei euch. Also nicht immer
Die sind nicht immer bei uns.
Ja, die Pferde sind auf dem Hof und da wird sich drum gekümmert, richtig? Genau.
Das habe ich also wir hatten in 2020 schon mal die Idee, wir könnten ja, also in 2019, wir hatten zu 2020 alles vorbereitet, dass wir einfach mal 1 bis 5 Jahre im Wohnmobil leben. Mhm. Einfach so, just for fun. Ja, und dann kam Corona und dann waren diese Pläne erstmal über den Haufen geworfen. Und dann kam uns unser Hof hier dazwischen. Also wir hatten immer mal geguckt nach Höfen und wir haben hier, ich kann ja mal so ein bisschen hier rum zeigen.
Ja, da hinten, zeig
da, mal. Da
ja.
Gehen meine Pferdchen gerade spazieren.
Ach toll.
Genau, das ist so.
Das ist eine wundervolle Kulisse.
Ist es. Ja, ist es. Und wir hatten aber gleichzeitig so diese Herausforderung, dass immer, wenn wir unterwegs sind, Und ich bin oft beruflich unterwegs. Und mein Mann begleitet mich, weil er ist nicht mehr berufstätig und ist halt mein großer Unterstützer. Hält mir den Rücken mit Buchhaltung und allem frei, wofür ich sehr dankbar bin.
Ach toll.
Aber das ist wir mussten halt, ja, das ist großartig. Ganz wir toll. Mussten halt immer irgendjemanden finden, der sich dann um die Pferde kümmert. Mhm. Und irgendwann im letzten Jahr, im Herbst letzten Jahres, kam dann so dieser Gedanke, naja, der Traum ist immer noch ungelebt mit dem Wohnmobil. Und außerdem wäre es doch sehr cool, wenn hier jemand wohnen würde, der Lust hat, sich um die Pferde zu kümmern, wenn wir nicht da sind. Mhm. Und so haben wir dann Anfang des Jahres unser Haus vermietet. Wir hatten ein ganz wundervolles Pärchen. Wir sagen immer unsere Mitbewohner. Und selber, also offiziell leben wir in WG, weil du darfst ja in Deutschland nicht so frei sein.
Okay.
So richtig?
Ja, verstehe.
Also offiziell, wenn jetzt also irgendjemand hier zuhört, wir leben in einer WG mit unseren Mitbewohnern.
Ach so, verstehe.
Aber tatsächlich, ja, habe ich zum Beispiel mein Bürohäuschen, wo ich drin sitze, wenn das Wetter schlecht ist. Mhm. Da hinten ist mein Zuhause, wo wir die meiste Zeit verbringen. Und ja, so sind wir inzwischen ungefähr die Hälfte des Jahres im Wohnmobil unterwegs, die Hälfte des Jahres eben hier auf unserem wundervollen Hof.
Wie schön. Das hört sich auf jeden Fall nach einem ja, erfülltem, glücklichen Leben an. Und das mit gerade mal 52, Daniela. Ja, mit jungen, weil du irgendwann mal zwischendurch gesagt hast, ich habe es erst spät oder im hohen Alter oder irgendwas hast du sowas Ähnliches gesagt, sinngemäß, dass du das erst später auch alles für dich verstanden hast und erst spät angefangen hast.
Und das ist so die Magie des Lebens, das würde ich gerne an dieser Stelle bringen. Wenn du wirklich, und da möchte ich Menschen so gerne bei unterstützen, weil ich weiß, wie schwer es ist, den ersten Schritt zu machen, aber wenn du anfängst, dein Ding zu leben und wirklich auf dein Herz hörst, auf deine Seele hörst, dann fügen sich die Dinge und dann kann es schnell gehen. Ich meine, es ist 8 Jahre her, dass ich in meinem WG-Zimmer saß und nicht ein noch aus wusste, nicht wusste, wie ich mir was zu essen kaufen sollte und keine Ahnung hatte, wie es weitergeht. Ich war vor 8 Jahren vollkommen verzweifelt und gefühlt am Ende. Und
da warst du 44.
Ja, heute lebe ich so.
So alt wie ich jetzt. Und ich bin teilweise heute auch noch ein bisschen rastlos und denke, Mann, wann kommt denn endlich das eine, genau, die eine Lösung für all die Ideen, Kreativen, die ich im Kopf habe. Genau, dann habe ich ja auf jeden Fall noch Zeit. Danke für diese Ermutigung. Daniela, hör auf dein Herz, hattest du gerade gesagt. Genau, mach deine Seele glücklich. Vielleicht noch ein kleiner Schwenk, bevor uns die Zeit hier komplett wegrennt, zu der Jugend, weil darüber haben wir auch kurz gesprochen. Bei Kindern waren wir schon. Die Generation Gen Z. Lass uns vielleicht ein paar Sätze darüber verlieren. Vielleicht ist es eher ein gesellschaftspolitisches Thema als das jetzt der Persönlichkeitsentwicklung. Und trotzdem würde ich gerne mit dir sprechen. Wie siehst du diesen Konflikt zwischen, sag jetzt mal, diesen Altersgenerationen? Weil den sehe ich natürlich auch, erlebe ich auch. Ich bin, wie habe ich gerade ja schon verraten, ich bin 44. Das heißt, ich befinde mich irgendwie so dazwischen oder auch nicht mehr so ganz dazwischen, eher bei der schon älteren Generation. Und erlebe ganz, ganz oft diese Diskussionen diese Vorwürfe, gegensätzlich. Ich kenne das aus meiner Jugend so, dass man den Jungen schon immer was vorgeworfen hat. Früher war alles besser und ihr seid zu faul und so was auch immer. Ihr kriegt das alles nicht hin. Das war ja zu unserer Zeit schon so, denke ich. Das, was aber jetzt neu ist, aus meiner Sicht, ist, dass die Vorwürfe auch zurückkommen, ne, gegenüber der älteren Generation. Ne? Auch gerade den Boomern und so weiter ist ja ein großes Thema. Was ist deine Einschätzung zu diesem ganzen Thema?
Auch hier ist meine Antwort vielschichtig. Mhm. Ich fange mal damit an, dass der Gen Z erstmal so der Generalvorwurf gemacht wird, sie seien faul und nutzlos und verwöhnt und so weiter. Das mag alles sein. Aber wer hat denn bitte diese Gen Z erzogen? Das sind genau die Menschen, die denen das vorwerfen. Gut, die eigenen Kinder sind ja immer anders als die anderen Kinder. Aber genau diejenigen, die in den Firmen darüber stöhnen, dass jetzt die Gen Z kommt, sind doch diejenigen, die selber diese Kinder zu Hause haben. Mhm. Und natürlich ist es ein gesellschaftspolitisches Problem. Und wenn man in die Kindheit der Gen Z guckt, die Eltern wollten ja auch alles richtig machen. Die Eltern haben sie zur Schule gefahren, damit sie ja sicher zur Schule kommt. Denen wurde alles abgenommen. Sie wurden in alle möglichen frühkindlichen Kurse reingepackt, damit das Kind ja viel lernt, aber dadurch verlernt das Kind natürlich eigene Kreativität und sich mit sich selbst beschäftigen. Sie sind in gesicherten finanziellen Verhältnissen, die meisten zumindest, groß geworden. Und natürlich haben sie kein Verhältnis zum Geld, weil es war ja immer genug da. Und das ist so gleichzeitig der Punkt, wo ich manchmal auch sage, hey, ich feiere die Gen Z auch. Weil, was haben wir, unsere Generation, so abgepuckelt mit wirklich sehr, sehr schlechten Gehältern, mit viel, viel Arbeitszeit. Und wir wurden schlecht bezahlt. Und die Gen Z stellt sich hin und sagt, wir machen so nicht weiter. Wir hätten jetzt gerne die 4-Tage-Woche und einen Dienstwagen. Unsere Generation hat doch nur darüber rumgemeckert, dass die Manager alle Millionen und Milliarden vielleicht sogar verdienen, dass sie, wer weiß, wie reich sind. Wenn es denn so ist, dass sie, wer weiß, wie reich sind, dann kann es auch anders verteilt werden und irgendjemand muss anfangen, es zu fordern. Und wer nicht, wenn die junge Generation, und dass die junge Generation sich hinstellt und sagt, mit uns nicht, das feiere ich. Und recht haben sie. Ich meine, wir brauchen uns nur mal die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in den letzten knapp 2 Jahren anschauen. Im November 22 war es, glaube ich, ChatGPT das erste Mal auf den deutschen Markt gekommen. Was ist seitdem passiert? Mhm. Und wenn wir das jetzt mal weiterdenken, dann muss die Gesellschaft auch nicht mehr so viel arbeiten, um genauso produktiv zu sein. Das heißt, hier gilt es komplett umzudenken. Gleichzeitig, du hast gesagt, die Vorwürfe gehen in beide Richtungen. Und das ist teilweise nachvollziehbar, aber auch genauso absurd, weil gerade unsere Generation hat noch ohne die ganze Technik gelebt. Und die Kinder von heute, die Jugendlichen von heute, die sind damit groß geworden, dass sie mit den Autos hin und her gefahren worden sind, dass sie nicht nur einen Fernseher, sondern vielleicht 3 im Haushalt haben, dass es Computer gibt, dass jeder ein Handy hat, all das, was ja letztendlich auch zu diesen ganzen Klimathemen geführt hat. Und da wünsche ich mir von der Gen Z oder von den Jüngeren, auch von den Alphas, dass die auch darüber nachdenken, dass das der ganze Wohlstand, den sie haben, nur deswegen da ist, weil sie nicht auf dem Plumpsklo sitzen und weil sie nicht mit dem Feuerchen ihr Essen kochen müssen und. Und helfen kann hier im Grunde genommen nur ein gemeinsames Miteinander sprechen und voneinander lernen, weil wir können ganz viel von der Gen Z und auch von der Alpha, von der Generation Alpha, die ja jetzt nachkommt, lernen. Aber vielleicht können die auch das eine oder andere von uns lernen. Und von daher ein offener Dialog ohne Vorwürfe, das wäre das, was ich mir wünsche. Das wäre es nicht, das ist das, was ich mir wünsche. Und ich kann der Gen Z nur sagen, hey, macht weiter so, aber seid ein bisschen gnädig mit den Vorwürfen, was das Thema Klima angeht. Aber es wird ja auch forciert durch die Medien, sind wir mal ehrlich, es wird ja auch unglaublich forciert. Wenn es schon heißt, 20 Grad ist irgendwie oder 25 Grad ist, wer weiß, wie gefährlich, das haben wir früher auch gehabt in unserer Kindheit.
Ganz genau, das ist ja, ja, die Kommunikationskanäle sind natürlich dann auch noch ein bisschen mit daran beteiligt, den Konflikt aufrechtzuerhalten. Das stimmt. Ja, danke für deine Einschätzung, hat mich natürlich jetzt an der Stelle sehr interessiert. Das, was mich jetzt auf jeden Fall noch interessiert, du bist dann irgendwann mal auf die Bühne gegangen. Du warst auch während deiner schweren Zeit hast du angefangen, Bücher zu schreiben. Du hast Stand heute 19 Bücher auf dem Markt. Das ist ja der Wahnsinn. Innerhalb von 19 Jahren maximal. Das muss man erstmal hinbekommen. Und ja, bist Coach. Das heißt, du nimmst Leute mit in ein Coaching, Mentoring. Ich weiß nicht, wie du das nennst. Kannst du gleich auch nochmal ein bisschen Werbung für dich machen. Du stehst auf Bühnen, du hältst Keynotes und du moderierst. Sehr vielschichtig, wow. Und ich frage mich gerade, das ist wirklich eine sehr, sehr persönliche Frage, weil ich immer so ein bisschen damit struggle, mich zu fokussieren. Das sagt man ja, ne? Sollte man irgendwann mal sich auf den Fokus setzen. Muss der Fokus unbedingt sein oder darf der sein? Oder was ist dein Geheimnis? Oder darf man alles jedem Seelenschrei, Idee folgen, nur weil es Spaß macht? Weil das war ja auch Thema heute.
Oh ja, ich liebe diese Frage. Okay. Ich habe mich so viele Jahre, Jahrzehnte klein halten lassen, indem mir irgendwelche angebliche Marketing-Spezialisten, nein, das sind bestimmt ganz tolle Marketing-Spezialisten, und Leute gesagt haben, oh, du musst dich auf eins fokussieren, Engpass, konzentrierte Strategie. Und jemand, der alles macht, der kann ja kein Spezialist in irgendwelchen, wir kennen alle diese Dinge. Übrigens schwirrt in meinem Kopf auch nochmal so ein Anti-Marketing-Buch rum. Auch das werde ich irgendwann nochmal schreiben, das Anti-Marketing-Buch. Und wenn jetzt jemand diese Idee klaut, feel free, aber vielleicht darf ich einen Gastbeitrag schreiben. Ich habe noch genug andere Buchideen im Kopf, dass ich keine Angst davor habe, dass mir irgendjemand eine Buchidee klaut. Warum bin ich da so kritisch? Es mag für viele Menschen, vielleicht sogar für 80% der Menschen, richtig sein. Aber es gibt die sogenannten Scanner-Persönlichkeiten. Und das sind Menschen, die vielseitig interessiert sind. Ob es jetzt Multitalente sind oder nur vielseitig interessiert, sei mal dahingestellt. Ich habe immer so ein bisschen Problem, mich als Multitalent zu bezeichnen. Ich bin vielseitig interessiert. Und wenn du einer sogenannten Scanner-Persönlichkeit, ich komme gerade nicht darauf, wer den Begriff als erstes kreiert hat, aber es kommt auch von einer Frau, die ganz tolle Bücher geschrieben hat.
Dann eine englische Autorin, da komme ich jetzt auch nicht auf den Namen.
Googeln, Scanner-Persönlichkeit. Auf jeden Fall, eine Scanner-Persönlichkeit tötest du mit Langeweile oder mit monotonen Dingen. Und ich habe immer sehr schnell, wenn ich nur eins gemacht habe, die Lust an den Dingen verloren. Und klar, jemand, der das nicht nachvollziehen kann, der sagt, du musst dich konzentrieren. Ich erkläre das immer in meiner Welt so ein bisschen so, dass ich sage, ja, da geht dann der Fokus, die Energie folgt auch der Aufmerksamkeit, das weiß ich. Aber da ist dann vielleicht jemand, der spezialisiert sich auf etwas und der geht vielleicht sehr viel schneller und straighter diesen Weg und ist ganz schnell auf 100% oder auch auf eine Übererfüllung. Wir sagen jetzt mal, wenn es mehr als 100% gibt, auf 120, 150, auch 200%. Der ist wirklich top, mega Experte da drin. Die Scanner-Persönlichkeiten, die braucht sehr viel länger dafür, weil die Scanner-Persönlichkeit hat nicht dieses eine Ding, sondern es laufen vielleicht 2, 3, vielleicht auch 5 oder 10 Dinge gleichzeitig. Und mal angenommen, nehmen wir mal 7 Dinge laufen gleichzeitig. Klar fallen davon vielleicht auch 3 mal hinten über, weil die Zeit einfach nicht da ist. Und die anderen 4 Dinge, da kann sich diese Person auch komplett als Experte positionieren. Es dauert nur halt etwas länger, weil sie in diesen ganzen Dingen ja erst gesehen werden muss und weil sie einfach viele Säulen hat, die sie hochzieht. Aber auch da ist es möglich, dass gerade wenn du Scanner bist und so ein Multitalent bist, dann kannst du absolut in 4, 5, 6 oder mehr Bereichen absoluter Top-Experte werden, aber halt nicht ganz so schnell wie diejenigen, die sich nur auf eins konzentrieren. Wobei auch das ist nur eine Annahme. Was ist, wenn es doch geht? Was ist, wenn alles schnell gehen darf?
Ach, interessant. Da hast du mir die Absolution erteilt.
Also, genau. Wichtiger Satz noch dazu. Nachdem ich mir erlaubt habe, alles zu machen, fing es an, bei mir zu laufen.
Ja. Ah, super. Danke. Dankeschön.
Das war das. Nachdem ich mir wirklich die Erlaubnis erteilt habe, hey, ja, du darfst das und das und das machen. Und es darf parallel laufen. Und ich werde dann oft, oh, ich habe auf deiner Homepage geguckt. Ich sage, ja, welche von den vielen? Ach so, du hast mehrere. Ja, ey, ich weiß nicht, 5, 6, 7, ich habe keine Ahnung. Ich habe manchmal den Überblick auch verloren. Aber ja, es gibt mehrere Homepages. Und ja, es darf sein. Und seitdem werde ich gut gebucht.
Toll, ich freue mich. Ich freue mich für dich, wirklich von Herzen. Ich freue mich für dich und freue mich für mich. für diese Arbeit, weil das ist jetzt momentan meine Herausforderung meines Lebens. Aber das wird alles auf jeden Fall. Liebe Daniela, so, ich hatte gerade noch zwischendurch einen Gedanke und der ist mir leider abhanden gekommen für irgendeine Gegenfrage und der ist leider weg. Sollte der mir gerade noch einfallen, weil ich wollte die für den Schluss unserer Podcast-Folge, die dann doch ein bisschen länger geworden ist, die Bühne nochmal bieten, um irgendwas zu pitchen von deiner Arbeit, damit die Leute, die jetzt zuhören, dich auch finden, damit man auf deine Bücher kommt, auf deine Seminare, Keynotes, alles Mögliche. Das werde ich dir gleich auch geben und währenddessen ich darüber rede, versuche mein Gehirn gerade den Gedanken wiederzufinden. Aber der ist weg. Deswegen.
Das war nicht mal so.
Vielleicht kommt er gleich wieder. Währenddessen ich dir zuhöre. Deshalb würde ich dir gerne jetzt wieder die komplett allein die Bühne überlassen und sagen, liebe Daniela, erzähl uns doch bitte, wo kann man dich finden? Wo findet man dich? Vielleicht kannst du auch ein paar Sachen ergänzen, die ich eventuell in deinem ganzen Scanner-Angebot vergessen habe zu erwähnen. Das kannst du natürlich noch ergänzen und genau, Bühne frei für dich.
Oh, danke schön. Also in Kurzform Bücher, Bühne, Pferde.
Okay.
Im Bereich der Bühne. Ich liebe Veranstaltungen und ich liebe es vor allen Dingen, Veranstalter dabei zu unterstützen, aus ihrer Veranstaltung ein gelungenes Event zu machen und wirklich positive Vibes reinzubringen. Entweder als Moderatorin oder als Vortragsrednerin. Oder Keynote-Speaker, wie es neudeutsch heißt. Weil mein Weg auf die Bühne so unglaublich schwer war und so unglaublich lang, liebe ich es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre rhetorischen und Präsentationsfähigkeiten zu optimieren. Weil es gibt so Dinge, da machen sich so geborene Bühnenprofis keine Gedanken drüber. Zum Beispiel, wohin mit diesen Dingern hier? Also für die, die nur hören, ich halte gerade meine Hände in die Kamera. Da macht sich jemand, der auf die Bühne geht und für den das selbstverständlich ist, der macht sich keine Gedanken darüber. Jemand, der unsicher ist, das sieht man auch auf der Bühne, der versucht sie irgendwie zu verstecken, hält sich irgendwo dran fest. Gerade solche Dinge, darüber machen sich Bühnenprofis keine Gedanken, aber Menschen, die Unsicherheiten haben, ja. Und deswegen liebe ich es genau, diese Menschen zu unterstützen. Und ich will nicht diejenige sein, die auch wie viele andere irgendwelche neuen Keynote-Speaker ausbildet, sondern diejenige, die Unternehmensinhaber, Führungskräfte, Teammitglieder oder Trainer oder Menschen, die auf so kleineren Bühnen stehen, die möchte ich unterstützen an ihren Themen. Das ist der Bereich der Bühne. Im Bereich der Bücher freue ich mich natürlich, wenn Menschen sich für meine Bücher interessieren. Selbstwert, mentale Stärke, Motivation, Finanzen, Immobilienfinanzierung, das ist also ein breites Spektrum. Gibt es jeweils auf meinen Homepages. Man kann auch einfach meinen Namen googeln, findet man sich relativ schnell. Und ich unterstütze Menschen dabei, Bücher zu schreiben, veröffentlichen. Und ich habe jetzt beispielsweise, dieses Jahr ist, darüber haben wir uns kennengelernt, mein Gemeinschaftsbuch, Die Frau, die ich sein will, rausgekommen. Ich starte demnächst ein neues Projekt, ein neues Gemeinschaftsbuch zum Thema Gesundheitsbotschaften. Da habe ich noch 2, 3 Plätzchen frei in dem Buch. Freue ich mich, wenn da sich vielleicht jemand findet, der Lust und Zeit hat, da mit bei zu sein. Also im Bereich Bücher schreibe ich selbst und unterstütze. Und ich öffne die Türen zu Verlagen. Das heißt, wenn jemand über einen Verlag veröffentlichen möchte, da kann ich gut unterstützen. Und ansonsten, in der Zeit, wo ich damals in der Insolvenz war und meine Finanzberatungstätigkeit nicht mehr ausüben durfte, da fing damals an, dass ich das pferdegestützte Training angefangen habe. Inzwischen ist es so, dass ich das pferdegestützte Training auch immer noch anbiete. Und einmal im Jahr mache ich eine große Sommerakademie, 10 Tage Weiterbildung zum pferdegestützten Coach. Dieses Jahr ist schon vorbei, nächstes Jahr steht schon auf meinen Homepages und das macht jedes Mal so viel Freude. Dieses Jahr waren 7 Leute, die wir dabei hatten und das war einfach eine großartige Zeit. 10 Tage Persönlichkeitsentwicklung pur und gleichzeitig hinterher eben die Möglichkeit, als pferdegestützter Coach zu arbeiten.
Toll. Wow, wie viel Wissen passt denn in so eine Person? Mein Gott, das ist ja der Wahnsinn. Und Daniela, ich habe erstens, natürlich packen wir alle für dich wichtigen Links in die Shownotes, ist ja ganz klar. Wir haben ein Buch erwähnt, das war das Thema der Scanner-Persönlichkeit, das recherchiere ich, werde ich auch verlinken. Und du wirst es nicht glauben, meine Frage ist mir wieder eingefallen, weil ich in der Zwischenzeit mein Zettel studiert habe. Du hattest doch über Sprache gesprochen.
Ja.
Positive Sprache. Und da wollte ich einfach vielleicht auch den Podcast, auch die unsere schöne gemeinsame Folge damit abschließen, dass wir darüber kurz noch sprechen. Du hast gesagt, du hast deine Sprache komplett neu integriert, verändert, wie auch immer du das formuliert hast. Hast du da für uns auch ein paar Beispiele erstens und natürlich auch ein paar Tipps?
Da hätte ich jede Menge, ja.
Na klar.
Erster Tipp, hör dir selbst zu. Und glaub, also ich weiß nicht, wer es irgendwann mal als Erste gesagt hat, glaub nicht alles, was du sagst oder was du denkst.
Denn was du denkst.
Alles, was wir von uns geben oder was wir denken, manipuliert uns. Und ich habe es am Anfang gesagt, je mehr du deinen Fokus auf bestimmte Dinge hast, Je mehr du, also klar, ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn dir gerade irgendein Mist passiert ist, dass du darüber reden willst. Aber das Gemeine ist, je mehr du darüber redest, desto mehr geht es immer und immer wieder in dein System rein. Und desto unglücklicher wirst du. Deswegen achte auf deine Sprache, sprich über positive Dinge, sprich über Dinge, für die du dankbar bist, für die du vielleicht sogar glücklich bist, und sprich nicht so viel über deine Dramen. Und auch das Thema, wir können im Grunde genommen schon viel früher anfangen, auch das Thema Worte. Ich nehme mal eins meiner Lieblingsbeispiele. Das Müssen. Ich muss zur Arbeit, macht unglaublich Druck. Wenn du das Wort einfach weitestgehend, es sei denn, du musst wirklich, weil du jetzt dringend auf Toilette musst oder so. Aber ansonsten, versuch es mal zu verändern. Versuch beispielsweise zu sagen, ich gehe jetzt zur Arbeit. Oder ich muss jetzt dieses oder jenes. Nein, du machst es einfach. Oder du willst es. Ich will jetzt zur Arbeit gehen. Allein diese Worte haben schon Energie. Ich bin auch zum Beispiel in einem großen Unternehmernetzwerk. Da heißt es immer, wer gibt, gewinnt. Und ich habe es für mich umformuliert, wer schenkt, empfängt. Fühl mal die Energie von geben und nehmen und fühl mal die Energie von schenken und empfangen.
Ach, wie toll. Mhm.
Oder auch ein Klassiker, ja, aber. Ja, aber. Mhm. Das ist immer so eine verbale Ohrfeige. Das geht nicht, weil. Ja, aber. Was ist, wenn du das ja, aber einfach in ein dennoch ersetzt? Ja, aber das geht nicht. Dann lieber sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Dennoch möchte ich dieses oder jenes. Oder dieses raus aus dem entweder oder denken. Nehm das Beispiel, was du vorhin genannt hast. Ich lebe hier auf meinem eigenen Hof mit meinen eigenen Pferden und bin trotzdem frei im Wohnmobil. Was ist alles möglich? Wie ist ein entweder, also statt eines entweder oders, ein sowohl als auch? Wenn du so das Gefühl hast, du denkst in entweder oder, denke mal in sowohl als auch. Du musst dich nicht immer entscheiden. Oftmals gehen mehrere Dinge parallel. Und wenn dein innerer Kritiker mal wieder allzu laut ist, sag ihm danke, dass du da bist, lieber innerer Kritiker. Kann ich nachvollziehen. Aber was ist, wenn wir jetzt gemeinsam neue Erfahrungen sammeln? Was ist, wenn es anders ist, als du es gerade siehst?
Toll.
Achtsame Sprache. Also wirklich mal, lass auch ruhig mal ein Tonbandgerät nach mitlaufen und höre darauf, was du den ganzen lieben langen Tag anderen oder dir selbst erzählst. Welche Geschichten erzählst du dir über dein Leben? Und was ist, wenn du die Geschichte mit deiner Sprache anders schreiben kannst?
Dann dich anrufen und ein Buch drüber schreiben.
Genau.
Jawohl. Da haben wir einen Kreis. Da haben wir einen Kreis gut geschlossen. Ach ja, toll. Danke dir dafür. Das ist natürlich begleitet, die Sprache begleitet mich auch schon mein Leben lang. Und ja, und ich bin da auch hier und da manchmal skeptisch. Ich habe zum Beispiel einfach nur als Beispiel mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit einer auch außergewöhnlichen Frau, die coacht und gerade Menschen mit irgendwelchen ganz schlimmen Erfahrungen, sei es Missbrauch, Gewalt in der Kindheit und so weiter. Und sie hat zum Beispiel im Podcast dann, weil ich das Wort muss auch verwendet habe, und zwar ihr gegenüber irgendwann mal gesagt, ich habe gesagt, du musstest diese ganzen Erfahrungen machen, weil sowas, ne? Und sie hat dann gesagt, nein, ich durfte.
Genau.
Und ich habe sehr lange damit gehadert, weil dieses anstatt muss, darf, weil ich ihr da an dieser Stelle, in allen möglichen Beispielen schon, aber an dieser Stelle nicht recht geben konnte, vom Gefühl her, weil ich auch Mutter eines Kindes bin, weil ich nicht glaube, dass ein Kind das erleben muss, um dann daraus zu wachsen, sondern nicht erleben darf, so, sondern eher erleben musste. Ich weiß es nicht. Also ich finde, auch das Thema ist etwas, was Grenzen hat, genauso wie dein Thema positives Denken, weil das war das erste Mal, wo ich dachte, warum muss oder darf ein Kind das erleiden, um daraus wieder aufzustehen, weil erstens schafft es nicht jeder. Und zweitens finde ich schon sehr grausam.
Ne? Das sind aber zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
Dann erklär es mir.
Okay, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Natürlich sollten wir versuchen, wir sollten bestmöglich, unsere Kinder schützen. Und wenn da Dramen passieren, dann ist das ganz, ganz schrecklich. Ohne Frage. Wenn da schlimme Dinge passieren, ist es natürlich erstmal für ein Kind nicht gut. Wenn dieses Kind aber irgendwann erwachsen wird und jetzt für selber rein in diese Energie und das Kind sagt dir, ich musste das und das erleiden, oder ist es so weit in seiner Persönlichkeitsentwicklung, dass es sagt, ich durfte das und das erleben, um mich zu entwickeln. Es ist eine andere Energie, dass wir die Kinder schützen sollten nach Möglichkeit. Das ist das eine. Und dass es schlimm ist, was passiert, ohne Frage. Aber die betroffene Person kann die eigene Energie nur verändern, indem sie die eigene Sprache verändert. Und die Frau, von der du gerade erzählt hast, die sagt, ich durfte das erleben, hat die Kraft gefunden, daraus zu erwachsen. Und dann ist das Muss zu einem Durfte geworden. Es ist eine andere Energie, weil Muss ist, bist du gefangen. Du bist in den alten Dramen gefangen. Wenn du sagst, ich durfte, hast du die Fesseln weggeschmissen und hast gesagt, ja klar, war scheiße. Ich habe es aber erlebt und ich habe das Beste draus gemacht.
Aus der Eigenperspektive, jetzt verstehe ich das, genau. Für den Menschen selbst ist das natürlich ganz gut. Aber wenn du jetzt zum Beispiel als Coach oder wie auch immer im Gesprächspartner dem anderen gegenüber das überstülpst und sagst, sag doch lieber darf, dann fühlt sich das nicht so schmerzlich an, finde ich. Das weiß ich nicht. Das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ne? weil ich dachte, Mensch, okay. Aber ich habe das verstanden. Ja,
da gilt es, andere Dinge vorher zu machen. Also das muss aus sich selbst heraus entstehen. Und da würde ich jetzt persönlich ganz anders vorgehen. Ich würde eine Lebenswegarbeit machen und die Person selber die Dinge benennen lassen. Das mache ich übrigens auch liebend gern mit den Pferden, wirklich so von Station zu Station. Und bei der Lebenswegarbeit gehe ich bewusst auch zu den negativen Stationen. Und dann stelle ich Fragen, so sinngemäß. Okay, du hast es überstanden, du stehst heute hier. Was hat dir dabei geholfen, dass du es überstanden hast? Welche deiner Kräfte hat dir dabei geholfen? Welche Eigenschaften haben sich da gezeigt? Was hast du daraus lernen dürfen? Und manchmal ist es keine einfache Aufgabe. Ich hatte mal eine, die sagte dann so, naja, mir haben ja Freunde dabei geholfen. Ich habe es ja gar nicht selbst geschafft. Denn aha, Freunde, was hast du denn vorher dafür getan, dass Freunde dir geholfen haben? Du hast Freunde, welche deine Eigenschaften hat dafür gesorgt, dass du Freunde hast, dass die zu dir gehalten haben in dieser Situation. Und so kannst du an den Kern rangehen und diese negative Energie Stückchen für Stückchen rausziehen. Natürlich hat es immer noch einen Schmerz. Und auch bei mir gibt es Punkte, die sind ganz, ganz doll schmerzhaft, auch heute noch, ohne Frage. Das ist normal, das ist das Leben, dass es auch schmerzhafte Dinge im Leben gibt und Dramen. Aber immer wieder selber herauszufinden oder mit Hilfe eines Coaches, was ist es, was ich daraus Wertvolles lernen durfte? Und dann kannst du irgendwann aus eigener Energie sagen, hey, ich durfte die Erfahrung machen und die hat mich ein Stück weit weitergebracht. Und da fällt es, das ein schöner Abschlusssatz, was ich seit Jahren immer sage, sind so zwei Sätze. Das, was dir heute passiert, und auch wenn du es noch so gruselig findest, macht dich zu dem wunderbaren und erfahrenen Menschen, der du morgen sein wirst. Okay, wunderbar bist du heute schon, aber du bist morgen um diese Erfahrung reicher. Du darfst daraus lernen. Und eins, darauf darfst du dich auch verlassen. Wunder geschehen, wenn du bereit bist, sie zu sehen. Und wenn du dich öffnest, und sagst, okay, ich nehme die Dinge an, wie sie sind, dann dürfen die Wunder geschehen.
Punkt. Ein wunderschöner Abschluss unserer wunderschönen Podcast-Folge mit dieser wunderschönen Kulisse und diesem wunderbaren Menschen.
Dieser wunderbaren Atlanta. Interviewerin. Das darfst du nicht vergessen.
Danke dir. Vielen Dank. Ich mache mir natürlich die Selbstkomplimente. Natürlich mache ich das, aber innerlich danke. Ich glaube, das ist uns beiden heute sehr gut gelungen. Ich bin auch sehr zufrieden und glücklich. Vielen, vielen Dank für alles, für deine Zeit, für dein Vorschussvertrauen. Das hatte ich am Anfang schon gesagt. Und alles Liebe für dich und leb dein Leben auf deinem Hof mit deinen Pferden und spring durch alle Bühnen dieser Welt. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann persönlich treffen können vielleicht und wünsche dir alles Liebe.
Ja, auch liebe Anna, danke, dass ich Gast in deinem Podcast sein darf.
Vielen Dank. Hier kommt dein Applaus.
Und hier kommt deiner.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, die auf die Bühne gehört, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast, die nächste Gästin in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere meinen Podcast und empfehle ihn gerne einer Freundin oder einem Freund. Natürlich freuen sich meine Gäste und ich über eine positive Bewertung in deiner Lieblings-App. Nur so kann der Podcast weiter wachsen. Und nun, du lebensmutiger Mensch, sage ich auf Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für lebensmutige Menschen, die mehr wollen. Deine Anna.